Herzlich willkommen beim Kinderleib und Seele Podcast. Tada! Hier ist sie nun endlich, die lang ersehnte Folge mit Jan Retz. Wir sind beide super busy, deswegen ist es manchmal nicht so leicht, einen Termin zu finden. Wir haben es aber geschafft und haben endlich diese Folge für euch aufgenommen. Um ehrlich zu sein, ich hätte diesen ganzen Input von Iliane schon ein bisschen früher gebraucht, weil wahrscheinlich wie die meisten von euch beschäftige ich mich super viel mit der besten Begleitung für Kinder. Wie können wir sie begleiten? Und bin total auf den bedürfnisorientierten Trip gekommen. Ich finde es einfach am schönsten, wenn wir versuchen, unseren Kindern auf Augenhöhe zu begegnen. Aber ich finde auch, dass diese Form des Begleitens manchmal so gefühlt, wie ich sie verstanden habe, an ihre Grenzen stößt. Und das ist zum Beispiel, wenn ein Kind einen Wutanfall hat. Was habe ich die ganze Zeit gemacht? Ich saß immer daneben und habe gesagt, ja, du bist jetzt richtig sauer. Und irgendwie hat das meine Kinder nur noch wütender gemacht. Und irgendwann dachte ich, okay, so funktioniert es nicht. Ich brauche einen Termin bei Iliane und die hat mir so geholfen, weil sie total auf das Wohl der Kinder achtet, aber auch guckt, was funktioniert denn in der Praxis und wie ticken denn die Kinder. Und sie hat mir dann den entscheidenden Input gegeben, wie ich meine Kinder besser begleiten kann beim Wutanfall. Darüber wollen wir heute reden. Bevor es jetzt gleich losgeht mit diesem super schönen Interview, wollte ich mich einmal bedanken. Ich bin seit 10 Wochen, Leute, auf der Amazon-Bestsellerliste. Ich habe sage und schreibe 0 Euro für Werbung ausgegeben. Ich habe keine Marketingagentur, ich habe nichts, sondern ich habe einfach nur meine wunderbare Community, die mich bombardiert mit Nachrichten, wie schön mein Buch ist, wie es weiterhilft. Und für mich ist es ein Traum, der wahr geworden ist, ganz ehrlich. Und ich bin euch so dankbar, dass ihr mein krasses Promotion-Team seid. Vielen, vielen, vielen Dank. Okay, das wollte ich noch einmal gesagt haben. Jetzt geht's aber los mit Iliane. Ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. So, herzlich willkommen, liebe Iliane. Ich freue mich wirklich von ganzem Herzen, dass du heute zu mir im Podcast kommst. Ich bin nicht nur Fan von deiner Arbeit und habe dein Buch gelesen. Ich darf auch mal erzählen, dass du unsere Familie auch schon mehrfach ganz kompetent beraten hast und ich irgendwie deine Ratschläge ganz oft im Kopf habe, wenn ich mit meinen Kindern so ein bisschen vor Fragezeichen stehe. Und ich weiß nicht, ob dich jeder kennt, deswegen fangen wir ganz klassisch an. Vielleicht kannst du dich einmal meinen HörerInnen vorstellen.
Gerne. Hallo Nicola, ja, vielen Dank für die Einladung und ja, gerne stelle ich mich kurz vor. Ja, mein Name ist Iliane Retz, ich bin 42, ich habe Pädagogik und Psychologie studiert an der LMU München, habe irgendwann auch in diesen Fächern promoviert und arbeite seit 10 Jahren als systemische Beraterin. Das ist einfach nochmal eine Zusatzausbildung gewesen, da schaut man auf das Familiensystem. Ja, und ich berate Eltern eben zu ganz unterschiedlichen Themen von kindlichem Schlafverhalten, Schlafentwicklung, Autonomiephase, Kita-Eingewöhnung. Und ja, das mache ich auch sehr gerne. Meine Arbeit macht mir auch sehr viel Spaß. Ja, ich bin auch als Autorin eben noch tätig, habe eben so diese zwei, Standbeine eben, also einfach Arbeit als Autorin und dann eben noch, meine systemische Beratungsarbeit mit den Eltern.
Und das erste Buch, was du geschrieben hast, hieß ja Wild Child und ich habe es einfach schon vom Titel sofort mir zulegen müssen, weil ich dachte, das passt einfach schon vom Titel wie die Faust aufs Auge, weil das einfach auch wilde Jahre sind. Und genau darum soll es heute so ein bisschen gehen. Es geht um die Autonomiephase. Wir wollen heute über die Wutanfälle sprechen, die Kinder da oft erleben. Ich kann vielleicht selber kurz berichten, dass uns das auch viel begleitet hat und dass ich sagen muss, dass trotz all der Theorie mich das mehr gefordert hat als sonst irgendwas im Leben. Also das ist wirklich eine Challenge. Und ich habe gestern bei Instagram so einen kleinen Fragebutton reingemacht. Was sind eure Fragen zu Wutanfälle? Und das war der Wahnsinn, weil ich habe einfach nach 10 Minuten geguckt, kamen schon ein paar Fragen rein und bam, 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 bam. Also es war einfach voll mit Fragen, weil die Eltern, glaube ich, um dieses Thema sich super viele Gedanken machen und da auch wirklich total an ihre Grenzen kommen und deswegen haben wir dieses Thema heute auch ausgesucht. Ich glaube, wir fangen mal ganz von vorne an, ganz basic. Genau, in welcher Entwicklungsphase, wir haben es schon ein bisschen angeteasert, finden Wutanfälle überhaupt statt und warum passiert es da so doll?
Also schon Babys zeigen natürlich intensive Gefühle. Also das wissen Eltern, die weinen ja manchmal auch sehr intensiv und lange und ausgeprägt. Und auch schon Babys können natürlich auch, also ne, auch mal wütend auch weinen zum Beispiel. Ja, also gerade dann, wenn sie in dieses Krabbelalter kommen und dann natürlich die Eltern auch erstmals damit beschäftigt sind, dem Kind auch schützende Grenzen zu setzen. Der Unterschied also in diesem Alter ist einfach, dass die Kinder meist ganz gut dann auch durch Körperkontakt zum Beispiel einfach beruhigt werden können oder auch besser sich noch ablenken oder umlenken lassen. Ja. Und der Unterschied eben in diesen, an der Autonomiephase ist, dass die Kinder diese Angebote, Körperkontakt oder Umlenkung, also der Versuch, also ne, das kindliche Interesse vielleicht dann auch auf was anderes zu lenken, was vielleicht weniger gefährlich ist, das funktioniert halt meistens dann in aller Regel nicht mehr besonders gut. Also die Kinder bleiben einfach bei ihrem Ziel und verfolgen da auch ganz klar ihren Willen. Und das ist einfach der Unterschied. Und die Autonomiephase geht klassischerweise mit circa 18 Lebensmonaten los. Also es gibt auch Kinder, die sind schon ein bisschen früher dran. Und es gibt auch Kinder, da zeigt sich das ein bisschen später. Aber das hat auch mit einem, also mit einem Reifungsprozess im Gehirn zu tun, weil sich die Kinder da eben erstmals selbst im Spiegel erkennen und sie erstmals auch für sich verstehen, das bin ja ich. Und ich habe als Kind ja auch andere Ziele und Wünsche wie meine Eltern, wie die Bindungsperson.
Genau, da haben wir jetzt ein bisschen drüber gesprochen. Dann sagst du so grob mit 18 Monaten beginnst. Und da möchte ich gleich mal so ein paar Hörerinnenfragen aufnehmen. Manche sagen, mein Kind ist 5 und hat noch Wutanfälle. Wie lange geht denn diese Autonomiephase? Wann ist der Spuk denn vorbei?
Ja, die Autonomiephase endet ja nie. Also das ist ja ein grundlegendes menschliches Bedürfnis, auch autonom zu sein. Und aber die Frage ist natürlich trotzdem absolut berechtigt, weil was sich dahinter verbirgt, ist ja im Endeffekt die Frage, wann erwirbt das Kind denn mehr Regulationsfähigkeit? Also wann können wir vielleicht auch schwierigere Themen oder Konflikte anders miteinander lösen oder besprechen, also vielleicht auch weniger, dass das Kind halt ausrastet dabei, ja. Und das ist aber schon auch eine Temperamentsfrage. Also es gibt auch Grundschulkinder, die noch ausgeprägte Wutausbrüche haben, ja. Also es hat immer mit dem Temperament des Kindes zu tun. Es hat auch damit zu tun, inwieweit die Eltern halt auch bereit sind, dass starke Gefühle in der Familie überhaupt auch sein dürfen. Ja, das ist ja schon heute eine Generation, die heranwächst von Kindern, denen das einfach auch mehr erlaubt wird, vielleicht wie früheren Generationen. Ja, also auch das erklärt ja, warum viele Eltern heute auch so intensiv mit dieser Thematik beschäftigt sind. Ja, und dann ist es aber natürlich auch eine Frage, inwieweit auch die Eltern eben auch in der Lage sind, das Kind gut zu beruhigen und Co. zu regulieren.
Also man merkt, da spielen ganz viele Faktoren rein. Und darüber habe ich mit dir privat auch schon immer mal wieder gesprochen. Und ich finde das total beruhigend, dass man sich auch zu einem gewissen Teil denken muss, okay, meine Aufgabe ist jetzt hier, das Kind zu regulieren, aber ich habe auch ein Kind mit einem ganz eigenen Temperament. Und so kommt es halt auch ein bisschen auf die Welt. Also es gibt halt die ruhigeren oder es gibt halt die, die das mehr ausleben. Und diese Neigung kann ich nicht unbedingt verändern, soll ich ja auch nicht verändern. Deswegen finde ich es so schön, dass du sagst, okay, es ist auch ein bisschen Temperamentfrage einfach.
Ja, absolut, natürlich. Und natürlich ist das auch so, dass es mit Kindern, die dann vielleicht auch, ne, sich mehr auch auf solche Angebote zum Beispiel dann auch einlassen können, ja, oder die auch schneller zum Beispiel auch, also Körperkontakt auch wieder zulassen können, die können natürlich auch wiederum besser dann von Seiten der Eltern oft auch reguliert werden. Aber es gibt natürlich Kinder, die sind da wirklich sehr stark auch in ihren Gefühlen und auch sehr heftig auch in ihrem, na auch manchmal auch in ihrem Konfliktverhalten. Und dass diese Kinder natürlich dann also zu unterstützen, sich auch wieder zu beruhigen, das ist für viele Eltern wirklich auch eine wahre Herausforderung. Gleichzeitig denke ich, dass es aber auch ganz wichtig ist, den Eltern zu sagen, dass ein Kind ja auch nicht immer nur glückliche Phasen in der Familie haben muss. Ja, also natürlich sollte ein Kind jetzt nicht in einer überwiegend unglücklichen Kindheit groß werden. Also das meine ich damit natürlich nicht. Ja, aber was ich damit sagen möchte, ist Folgendes. Also vielen Eltern fällt das schon häufig auch schwer, gerade dann, wenn sie es ja besonders gut machen wollen und wenn sie sich zum Beispiel auch ganz bewusst für eine bindungs- oder bedürfnisorientierte Erziehung eben entschieden haben und dann hat ihr Kind aber trotzdem einfach auch sehr unglückliche Momente oder ist eben auch manchmal sehr heftig auch in seinen Gefühlen und Wutausbrüchen. dass das dann natürlich von den Eltern oft auch nicht gut toleriert werden kann und dass dann in den Eltern oft der Wunsch entsteht, das negative Gefühl oder das heftige Gefühl auch na gleich wegzuregulieren. Und das ist halt auch nicht das Ziel. Also es ist schon auch mal ganz eine wichtige Erfahrung in der Familie, auch einfach mal laut und gefühlsintensiv sich auch zeigen zu dürfen und das mit dem Kind ein Stück weit auch auszuhalten.
Ja, und genau das ist, glaube ich, die allergrößte Aufgabe, die viele Eltern empfinden, also dieses Gefühl der Wut auszuhalten. Wenn man jetzt mal so eine Generation zurückgeht oder überlegt, wenn man selber Kind war, das betrifft, glaube ich, auch mehr die Mütter als die Väter. So ist es ja oft so, dass man vielleicht selber als Kind dieses Gefühl gar nicht so richtig erleben durfte, weil eine andere Generation damit ja ganz anders umgegangen ist. Und ich merke das selber, dass ich mir, also mich persönlich, die Wut am ehesten aus der Bahn wirft. Also wenn Kind mal kurz traurig ist, dann weiß ich viel eher, was zu tun ist. Und das muss mir eigentlich keiner erklären. Das kommt so ganz intuitiv aus mir heraus, wie man tröstet. Und Wut stellt mich gleich vor so eine Wand. Also da muss ich wirklich lernen, wie ich damit umgehe, weil es uns ja auch im Alltag nicht so häufig begegnet unbedingt und weil wir es vielleicht selber ja nie gelernt haben, dass es auch ein Gefühl ist, was mal da sein darf.
Absolut. Und das bespreche ich häufig auch mit den Eltern, auch in der persönlichen Beratung zum Beispiel, ja, dass die natürlich, wenn man so mit den Eltern auch ein bisschen, also eine biografische Rückschau eben auch hält, ja, dass die Eltern dann natürlich selbst auch sagen, ja, mein Kind macht ja etwas jetzt in dieser Intensität, was mir natürlich als Kind nie erlaubt war, also so laut und wütend und auch unkooperativ zu sein. Und dann ja, entstehen natürlich auch in den Eltern einige Fragen, dass sie sich denken, na, wie angepasst musste ich mich vielleicht auch in meiner Familie auch zum Beispiel immer verhalten oder was wurde von mir vielleicht auch erwartet, was ja vielleicht meinem Entwicklungsalter damals vielleicht gar nicht so entsprochen hat. Und das kann aber auch vielleicht nochmal ganz wichtig sein, da eben ein Stück weit auch über die eigene Biografie und Entwicklungsgeschichte eben auch nachzudenken, ja. Und gleichzeitig finde ich das aber auch wichtig, nochmal zu betonen an dieser Stelle. Also es ist jetzt nicht aber das Ziel, dass das Kind also stundenlang wütend ist. Also natürlich ist es dennoch gleichzeitig die Aufgabe der Bindungsperson, dem Kind da auch ein Stück weit auch wieder rauszuhelfen und damit es auch lernt, also dieses heftige Gefühl ja auch wieder loszuwerden und abzustreifen. Und das wird manchmal aber auch ein bisschen vergessen oder da wird manchmal auch der Fokus gar nicht so, finde ich, irgendwie drauf gerichtet. Also es geht schon erstmal um eine grundlegende Akzeptanz des Gefühles, ja, dass das
Ja.
jetzt einfach gerade da ist und dass man nicht sofort dagegen steuert und sagt, ja, so ist das halt, du bist jetzt einfach irgendwie wütend auf mich oder auf die Situation oder was auch immer. Und gleichzeitig muss man das Kind dann aber schon unterstützen, dass es dann eben auch wieder einen Ausweg findet aus diesem Gefühlschaos letztlich.
Und ich glaube, das betonst du deswegen so, weil diese ganze Aufklärung, die unsere Elterngeneration jetzt momentan erfährt, geht ja viel darum, okay, wir akzeptieren die Gefühle. Und das ist dann so die Aufgabe, die wir vielleicht währenddessen im Kopf haben, okay, mein Kind ist jetzt wütend, das ist okay, ich habe das gelernt, das gehört dazu, das ist okay. Aber genau dann folgt eben der zweite Schritt und jetzt begleite ich es und bedürfnisorientiert heißt nicht, ich muss das Gefühl ins Unendliche ausufern lassen.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und was ich Eltern auch gerne sagen möchte, ist, also womit man auch wirklich ein bisschen vorsichtig sein sollte, ist mit einem übermäßigen Gefühle spiegeln. Also das muss man sich ja nur selber vorstellen, wenn man jetzt selber wirklich sehr traurig ist oder eben auch sehr wütend und dann kommt eine nahestehende Person und umkreist einem förmlich und sagt dann, ja, vielleicht schon so fast gebetsmühlenartig immer wieder, ja, du bist ja wirklich so traurig, ach, so traurig bist du, oder du bist ja so wütend bist du. Also vielleicht versucht man ja gerade selber noch auch ein bisschen die Fassung zu wahren. Ja, also das geht ja Kindern schon so. Und wenn dann eben von außen einem, na, mit so einer Intensivität, also mit so einem intensiven, na, Spiegelungsverhalten, na, wird dann das vielleicht schon ein wenig auch erschwert, also da auch sich auch selber auch ein bisschen also zu regulieren. Und deswegen würde ich der Eltern sehr gerne empfehlen, das Gefühl schon zu benennen. Ja, natürlich das irgendwie dem Kind zu spiegeln und rückzumelden, auch sichtbar zu machen. Ich sehe das, also so geht's dir gerade. Aber dann ist es oft also viel sinnvoller, sich einfach auch ein bisschen zurückzunehmen und dem jetzt erstmal auch ein bisschen Raum zu geben und dann vielleicht auch erstmal abzuwarten, was passiert. Ja, also auch ein bisschen auch mal, ne, einen Rückzug zu gehen, also nicht das Kind jetzt alleine zu lassen, aber wir wissen ja, also wir alle Eltern wissen, ein sehr, sehr wütendes Kind möchte erstmal kein Gespräch und es möchte auch keinen Körperkontakt. Also es will einfach eins, es will wütend sein.
Ja, den Ratschlag hast du mir auch schon mal gegeben und das hat mir total geholfen, weil ich war wirklich in diesem Modus. Also ich musste lernen, damit überhaupt richtig umzugehen. Und dann habe ich gelernt, okay, ich akzeptiere das Gefühl Nummer eins und dann Nummer zwei, ich spiegel das, damit die Kinder wissen, was mit ihnen los ist. Und ich glaube, ich war dann auch in so einem ständigen Spiegeln drin. Ja, du bist jetzt so wütend. Und ich habe gemerkt, bei beiden Kindern, also ich hatte das Gefühl, das macht die noch viel, viel wütender. Und auch Körperkontakt oder dann so, das ging erstmal gar nicht. Und ich glaube, es geht vielen Eltern ähnlich. Und darum haben sich die meisten Fragen, der Hunderten von Fragen, die ich bekommen habe, konzentriert. Wie begleite ich denn mein Kind? Soll ich es auf den Arm nehmen? Soll ich körperlich geben? Soll ich dem Kind das geben, was es will, was es einfordert in dem Moment? Was ist die passende Strategie? Du hast schon gerade gesagt, ein bisschen zurücknehmen vielleicht.
Es kommt natürlich schon auf die Situation drauf an. Also manchmal ist es ja auch berechtigt, zum Beispiel, dass das Kind auch einfach sehr wütend wird, weil die Eltern ein Verbot ausgesprochen haben oder ein Nein ausgesprochen haben, was eigentlich keinen Sinn macht. Ja, und das kann man ja auch revidieren. Und das ist sogar sehr beziehungs- und bindungsstärkend. Also wenn die Eltern einfach, das machen alle Eltern, ja, dass man einfach vielleicht manchmal aus einer Unlust heraus oder weil man sich denkt, das geht doch gar nicht, ja, dass man dann einfach schnell ein Nein formuliert. Und viele Eltern sagen dann aber auch, dass sie kurzen Moment später sich eigentlich denken, das war eigentlich dumm von mir. Also eigentlich hätte ich das jetzt schon ermöglichen können. Ich müsste so ein bisschen meine eigene Faulheit vielleicht jetzt nur überwinden und dann könnten wir das schon möglich machen. Und in dem Moment auch eine Korrektur vorzunehmen und sich dem Kind auch zuzuwenden und zu sagen, weißt du was, du hast recht, du hast mich überzeugt und das ist sehr wohl möglich und das machen wir jetzt auch einfach. Also das kann ja dann auch gut so einen Gefühlsausbruch auch abpuffern und abmildern. Und das ist natürlich für das Kind auch eine ganz stärkende Erfahrung erstmal.
Okay, da würde ich voll gerne einmal kurz einhaken. Muss ich da nicht Sorge haben, dass ich da nicht mehr konsequent bin oder dass mein nächstes Nein nicht mehr ernst genommen wird?
Ja, ich weiß, das ist immer die große Sorge von
Ja.
den Eltern. Ich hatte gestern auch einen Elternabend in einem Kindergarten dazu, da haben wir exakt über dieses Thema gesprochen. Und die Eltern waren da, ne, alle damit einverstanden, haben gesagt, ja, das ist wohl wahr, das ist wohl wirklich so, dass es manchmal viel besser ist, dann auch sein Nein zurückzunehmen. Aber mache ich mich da nicht unglaubwürdig? Also nein, natürlich nicht. Also ich denke sogar, man steigt. Also in der Glaubwürdigkeit, ja, weil man also dann als Bindungsperson auch also zugibt, ja auch irgendwie, naja, vielleicht auch mal Fehler zu machen und eben auch nicht alles zu wissen, ja, und dem Kind da auch, also das ist für ein Kind eine sehr gute Erfahrung, dass die Bindungsperson sehr wohl in der Lage dazu ist, eben auch zu reflektieren und auch flexibel, also sich zu verhalten. Also für Menschen ist es ja oft eine ganz schwierige, schlimme Erfahrung, wenn sie auf ein Gegenüber treffen, das sich sehr starr und unflexibel verhält. Also das führt ja häufig zu Konflikten, zum Beispiel in der Arbeitswelt. Ja? Und wenn Kinder eben in der Familie die Erfahrung machen, dass man sehr wohl etwas auch miteinander im Guten besprechen kann und dass man Lösungen miteinander findet und so auch Konflikte miteinander auflösen kann, dann hilft ihnen das sehr, eben auch zum Beispiel ja, Flexibilität im Verhalten eben auch zu erwerben. Und auch einen sehr lösungs- und problemorientierten Blick auf Dinge. Ja, und gleichzeitig wird auch der Perspektivwechsel angestoßen, ja, die Dinge einfach aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Gleichzeitig aber, und das ist schon wichtig, gibt es natürlich Themen, die einfach nicht verhandelbar sind. Und da geht es um schützende Grenzen, ja, also das wissen die Eltern, also Straßenverkehr etc., ja. Da geht es natürlich einfach nicht, in so ein flexibles Verhalten zu gehen, ja, weil das einfach total gefährlich ist. Und dann gibt es aber auch persönliche Grenzen und die werden Eltern natürlich für sich auch sehr individuell formulieren. Und da finde ich es aber auch wichtig, mit dem Kind auch in einen Konflikt durchaus zu gehen und da auch sich zu trauen, auch mal dagegen zu halten und zu sagen, weißt du willst es, aber ich will es nicht. Und jetzt haben wir gerade einen Konflikt miteinander. Aber ich weiche jetzt nicht von meinem Standpunkt ab, weil ich als deine Mama oder ich als dein Papa bin davon überzeugt, dass das jetzt wirklich wichtig ist, ja. Und wenn die Eltern genau diese Arbeit leisten, dass sie sich eben sehr genau überlegen, wann ein Nein wirklich wichtig ist und wann ein Nein vielleicht auch revidiert werden kann, dann können sie erfahrungsgemäß in den Situationen, wo es wirklich wichtig ist, den eigenen Standpunkt zu vertreten und auch dabei zu bleiben, viel besser aushalten.
Ja, wenn man klar ist.
Genau.
Ja, die Erfahrung hat wahrscheinlich auch jeder mal gemacht, dass manche Themen vielleicht für einen selber so ein bisschen wischiwaschi sind, wo man nicht genau weiß, wo man eigentlich hin will oder das nur situationsbedingt entscheidet. Und deswegen sind vielleicht so klare Regeln, die man sich mal vorher überlegt, ganz hilfreich für die eigene Haltung.
Wobei ich dazu sagen möchte, auch nochmal, also die Lernkurve als Eltern steigt ja auch. Also es ist ja ein ganz großer Unterschied, ob ich das 3, 4 Jahre mache oder ob ich das 10 Jahre mache. Also ich bin ja jetzt zum Beispiel seit bald 9 Jahren Mutter. Und ja, also mir hilft das natürlich auch, zum Beispiel jetzt auch privat. Also ich habe natürlich inzwischen einen ganz anderen Erfahrungsschatz wie vor einigen Jahren noch. Das geht ja allen Eltern so. Also, dass man sich da auch weiterentwickelt und auch immer klarer häufig natürlich auch für sich wird, wo man einfach sagt, na, das ist mir halt wichtig und das ist aber auch okay, da auch viel mehr, na, auch miteinander zu diskutieren und zu besprechen.
Okay. Eigene Haltung. Und du, jetzt hast du ja schon gesagt, weil die, ich glaube, die meisten wollen wirklich so konkrete Erfahrungswerte von dir. Wie ist es denn mit Körperlichkeit? Nehme ich das tobende Kind auf den Arm? Halte ich es fest? Versuche ich es zu streicheln? Berühre ich es?
Nein, auf gar keinen Fall. Also das muss ich schon aushalten, dass mein Kind es in dem Moment auf gar keinen Fall möchte. Also man muss natürlich, also bei einem Kind, was also grundsätzlich ganz wichtig bei Wutausbrüchen einfach dabei bleiben. Ja, also auch wenn man jetzt das Kind nicht in den Arm nehmen kann, geht es einfach um eine emotionale Verbindung. Also dass man sich nicht irgendwie, ne, total genervt von dem Kind abwendet und sagt, na jetzt komm mal alleine klar, sondern dass man emotional präsent bleibt und das Kind eben gut im Blick behält. Und gleichzeitig muss man das aber schon akzeptieren, dass das Kind es jetzt eben einfach nicht möchte. Und alle Kinder beruhigen sich, aber nach einer gewissen Zeit in der Regel. Es gibt Kinder, die ja brauchen auch mal 45 Minuten oder auch eine Stunde. Aber man braucht da schon einen wachen, guten Blick, weil alle Kinder haben dann Phasen, wo sie zum Beispiel plötzlich wieder mehr Blickkontakt zulassen, ja, oder wo sie sich ein bisschen anders verhalten. Und das sind so. Da zeichnet sich dann so ein offenes Fenster ab. Und da ist es dann ganz gut, versuchen wieder, also vorsichtig mit dem Kind in irgendeiner Form, also Kontakt aufzunehmen. Und da muss man eben auch ein bisschen schauen, also wie ist das Kind? Es gibt Kinder, die lassen sich dann wirklich sehr schnell auch wieder, also auf Nähe ein. Also die werfen sich dann also richtig erlöst in den Arm und sagen, jetzt ist es wieder Dude, also wenn sie noch sehr klein sind, sagen sie, jetzt ist es wieder Dude. Ja, und andere ältere Kinder sagen dann auch, jetzt ist es wieder gut und na, ich möchte jetzt irgendwie mit dir kuscheln oder können wir jetzt ein Buch vorlesen oder so. Also und dann ist es halt total wichtig, auch also nicht in so eine strafende Haltung zu gehen und zu sagen, na, und jetzt brauchst du mich wohl wieder, sondern dann einfach sich versöhnlich, also mit dem Kind auch zu verhalten. Und andere Kinder brauchen da ein bisschen mehr Zeit und da kann man auch zum Beispiel erstmal so ein Spielauto irgendwie zum Kind fahren lassen oder ein bisschen vorsichtig irgendwie das Stofftier läuft zum Kind und winkt mal und so ein bisschen versuchen, auch wieder, ne, den Fokus der Aufmerksamkeit des Kindes zu bekommen. Also man muss einfach auch gucken, so welche Sprache, also mit welcher Sprache erreiche ich mein Kind am besten.
Und manche Kinder schreien ja nicht nur oder werfen sich auf den Boden, sondern bei manchen wird das Verhalten extremer und dann sind die Eltern natürlich umso verunsicherter, wie sie damit umgehen. Und das wollte ich mit dir jetzt nochmal besprechen. So ein extremes Verhalten im Wutanfall. Also manche spucken, manche beißen. Und manche tun sich auch selber weh, schlagen den Kopf gegen die Wand. Eine Mutter hat mir geschrieben, ihr Kind schreit so viel und so lange, bis es erbricht und löst dann immer so ein Erbrechen aus. Was rätst du den Eltern auch im Sinne dieser schützenden Gewalt, die du vorhin schon angesprochen hast? Wann muss ich da eingreifen? Was ist da noch okay?
Ja, klar. Also in solchen Situationen, also ist das natürlich immer ganz wichtig, erstmal auch zu schauen, wie ist die also aktuelle Situation in der Familie. Also ist zum Beispiel gerade noch ein Geschwisterkind also geboren worden oder wie ist die Situation in der Kita? Also diese ganz intensive, heftige Wut oder Verzweiflung ist es ja vielmehr, die kommt ja nicht jetzt plötzlich nur aus dem Nirgendwo. Also da gibt es ja schon auch für das Kind in aller Regel auch Gründe. Also, dass die Regulationsfähigkeit dann zum Beispiel in den Nachmittagsstunden so dermaßen zusammenbricht, dass es wirklich kein Halten mehr gibt. Ja. Und da muss man dann schon, also da möchte ich Eltern auch wirklich, wirklich explizit dazu auffordern und bitten, also wenn das wiederholt, also auch zu solchen kindlichen Verhaltensäußerungen kommt, wie also wiederholtes Spucken oder auch Kopfschlagen etc., dass sie sich dann wirklich auch bitte also an jemanden wenden, der sie da auch professionell unterstützen kann. Also erster Ansprechpartner, erste Ansprechpartnerin ist dann in diesem Fall natürlich immer also der Kinderarzt, die Kinderärztin, ja, dass man da schon auch also na, natürlich Kontakt aufnimmt. Da wirst du mir wahrscheinlich nur beipflichten, könnte ich mir vorstellen, du als Kinderärztin. Ja, und gleichzeitig muss man natürlich dann aber auch schauen, also ob eben einfach eine Form von Beratung und Unterstützung die Familie schon noch mal also ne und da einfach unterstützen kann. Und aber jetzt noch mal zurück zur Ausgangslage, also wenn sich das so ereignet, dann ist es natürlich schon wichtig, das Kind vielleicht na sich vorher nicht nur vielleicht, sondern sich im Vorfeld einmal zu überlegen, wie können wir also in der Familie einen sicheren Ort etablieren, wo diese heftigen Gefühle ausgelebt werden können, aber eben, dass eben jetzt kein selbstverletzendes Verhalten eben sich ereignet. Und dann ist es natürlich schon also wichtig, das Kind auch von einem gefährlichen Steinboden oder von einer Treppenstufe, also wo es sich ernsthaft verletzen könnte, einfach auch wegzutragen. Ja, natürlich, klar. Also ich meine, bevor es wirklich zu einer heftigen Kopfverletzung kommt, natürlich, da, dann geht man einfach, muss man sein Kind natürlich schon also hochnehmen und dann einfach ins Kinderzimmer tragen, wo halt ein weicher Teppich oder so ist. Klar.
Und das ist natürlich für die Eltern dann auch total erschreckend. Und man muss sich natürlich auch selbst schützen, wenn das Kind einen schlägt, beißt und so weiter. Das ist nichts, was man. Also ich sage das nur nochmal, weil da ganz viele Fragen waren. Wenn das Kind einen selber verletzt in dem Anfall, das ist nichts, was man aushalten muss als Elternteil.
Nein, genau, das ist ja noch die andere Frage. Also natürlich muss man auch hier in eine entsprechende Distanz gehen und gleichzeitig aber auch versuchen, das ist natürlich die Herausforderung, trotzdem in irgendeiner Form auch in einer Verbindung auch mit dem Kind zu bleiben. Ja. Aber ich glaube, ganz wichtig ist das natürlich schon auch noch, also auch nochmal zu betonen. Also kleine Kinder haben diese Wutausbrüche oder diese intensiven Gefühle. Und gleichzeitig, wenn es sich aber in so einer ganz, ganz heftigen Intensität zeigt, dann geht es natürlich schon auch darum, jetzt nicht nur also im Sinne vom Kind zu sagen, naja, das ist halt normal und es gehört dazu, sondern dann auch wirklich zu schauen, wie ist der Alltag, wie gut achten die Eltern zum Beispiel auch auf Strukturen, wo kann man vielleicht auch Reize reduzieren. Also jetzt einfach nur als Beispiel, es gibt Kinder, die sind halt einfach super müde nach der Kita. Und für solche Kinder ist es dann auch zu viel, also gleich weiter zum Beispiel zum nächsten Spielplatz zu ziehen. Ja, oft ist es dann natürlich vielleicht auch das Bedürfnis von den Eltern, noch rauszugehen. Die saßen den ganzen Tag in dem Homeoffice oder im Büro und wollen dann vielleicht raus. Aber fürs Kind ist es zu viel. Und dann muss man natürlich auch ganz bewusst auch in eine Reizreduktion gehen und dem Kind auch erstmal eine Pause zum Beispiel auch zu Hause ermöglichen. Also ja, oder wie, oder kriegt das Kind das immer unmittelbar nach der Kita, weil es dort zum Beispiel zu wenig isst, ja, also Müdigkeit, zu viele Reize, Hunger, all diese, das sind ja also Triggerfaktoren, die natürlich genau dazu führen, dass die Regulationsfähigkeit des Kindes also wirklich förmlich zusammenbricht. Und da sind die Eltern wirklich auch explizit dazu aufgefordert, da als Bindungsperson auch darauf zu wachen, also ne, das wirklich zu überwachen ein Stück weit. Also jetzt nicht im Sinn von einem sehr kontrollierenden Elternverhalten, aber da einfach eine Fürsorge auch zu übernehmen und zu schauen, schläft mein Kind ausreichend, ist mein Kind ausreichend und wie kann ich auch unnötige Reize, also von diesem kindlichen Gehirn, ja, was ich noch nicht gut, also selber regulieren kann, wie kann ich da auch vielleicht einiges auch erstmal fernhalten davon?
Das sind super Tipps. Während du das erzählt hast, fiel mir auch so ein bisschen unsere Situation ein. Wir hatten das auch, dass es nach der Kita immer so eine Stunde gab, die so besonders schlimm war bei beiden. Ich immer schon ein bisschen Angst hatte, wie wird es jetzt nach der Kita? Ich hole die jetzt immer ab und habe ein bisschen Essen dabei. Ein bisschen Bananen, ein bisschen was vorbereitet. Und ich bringe erstmal Essen in diese Kinder. Und ich habe das Gefühl, dass. Hat puffert irgendwie einfach für die schon mal viel ab, weil die tatsächlich dann oft schmeckt das Mittagessen dann doch nicht so hungrig sind und dann irgendwie keine Kapazität mehr haben. Und irgendwie ist das so ein einfacher Hack, der die erste Stunde schon mal viel, viel leichter macht.
Ja, und vielleicht auch noch wichtig an der Stelle, manchmal muss man sich auch davon verabschieden, dann auch immer, also dass alle gleichzeitig Hunger in der Familie haben. Ja, das ist oft auch so eine Vorstellung, dass das Abendessen um 18 Uhr dann für alle gut funktioniert. Es gibt halt auch Kinder, die essen wirklich wenig mittags im Kindergarten und haben um 16 Uhr richtig Hunger und wollen dann vielleicht auch ein richtiges Mittagessen haben, so, ja, oder halt eine richtige Normalzeit. Und ich glaube, es ist auch okay, da einfach zu sagen, na, dann essen wir halt auch nicht immer alle zusammen. Also wir sitzen vielleicht dann schon alle zusammen am Tisch, aber dieses Abendessen um 18 Uhr funktioniert halt irgendwie nicht für alle. Und das ist doch, glaube ich, ganz okay.
Ja, liebe Iliana, das ist auch etwas, was ich von dir total gelernt habe, dass der Wutanfall oder die Stimmung des Kindes eben von so, so vielen Parametern abhängig ist, dass es nie nur darum geht, die Situation zu analysieren, sondern eben auch den ganzen Tag, den ganzen Ablauf, Schlaf, Hunger, da spielt Bindung, ist das Kind emotional aufgetankt, es spielt eben so, so viel mit rein und das macht es eben so challenging. Das weißt du genauso gut wie ich und deswegen jetzt hier auch noch mal eine wärmste Empfehlung für dein neues Buch, Wild Family. Ich freue mich auch schon so drauf, das zu lesen und ich sage dir jetzt herzlichen Dank für deine Zeit und deine Kompetenz. Ich hoffe, es hat viel geholfen. Ihr wie immer, wenn ihr Fragen habt, Kommentare, schreibt mir einfach. Ich bin gespannt, wie euch die Folge gefallen hat. Diese Folge hat auch heute einen Sponsor und zwar werde ich unterstützt von Studio 11, dem ungefähr coolsten Möbelladen in München in der Steinstraße 11 in Haidhausen. So, und ich sag dir jetzt vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, deine Nicola.